Sprechen, entscheide du den Ausgang des Kampfes. Du entscheidest. Dann kommen natürlich manche Pietisten ganz vor mir und sagen, ja, das macht alles der Herr Jesus. Nein, der Herr Jesus braucht Werkzeuge. Du und ich, wir sind die Werkzeuge, durch die Gott siegt, die Gott einsetzt und die Gott benutzt und so weiter. Gott möchte dich benutzen. Ich möchte einsteigen mit der Geschichte von dem Jungen, mit dem indianischen Jungen, der von seinem Opa so Geschichten erzählen lässt. Und dann erzählt der Opa dem Jungen und sagt, du, da zwei Wölfe kämpfen, der weiße und der schwarze Wolf und so weiter. Und dann fragt der Junge ganz aufgeregt nachher, Opa, aber sag, welcher Wolf wird siegen? Und dann sagt der Opa, den du fütterst. Der Weiße oder der Schwarze, Gott oder Satan. Einer von beiden wird siegen. Und wir entscheiden, wer tatsächlich dann in unserem Leben siegt. Entscheide du den Ausgang deines Kampfes. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Am Freitag, die unbeschreibliche Gabe. Ich bin jetzt schon begeistert eigentlich. Diese unbeschreibliche Gabe, das ist Jesus Christus. Ich bin ein Charismatiker. Charismatiker sind nicht nur die in Zungen beten und die Gaben haben. Nein, die größte Gabe aller Gaben haben. Und das ist Jesus. Jesus ist die größte Gabe aller Gaben. Und dann kommt der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist kommt nur, weil Jesus gesagt hat, es gibt noch etwas was Besseres, das kommen wird. Also die Gabe, die unbeschreibliche Gabe. Also ich bin immer noch dabei bei dieser Ausarbeitung von diesen Gedanken, was in Jesus alles drin enthalten ist. In Jesus ist alles drin. In Jesus alles drin. Wer ihn hat, der hat Liebe, der hat Freude, der hat Kraft, der hat Glauben, der hat die Herrlichkeit, der hat die Ewigkeit, der hat alles. Okay, am Samstag, wir sind ja sehr fleißige Leute, wir möchten für jeden, der irgendwie Zeit hat, Gottes Wort anbieten. Am Samstag wird das Thema sein, Gott ist der unsichtbare Schachmeister. Nicht Schachtmeister, Schachmeister. Weißt du, so der spielt am Schachbrett. Und mit einem Zug, manchmal dauert es sehr lange, bis Gott einen Zug macht. Aber dann, wenn er macht, mit einem Zug ist alles geschlagen, Schachmatt. So, Gott ist der große Schachmeister, der mit unsichtbarer Hand seine Kinder leitet. Manchmal fragt man sich, wieso, warum? Warum macht er gerade diesen Zug und warum macht er nicht diesen Zug so? Aber er weiß im Voraus, er schaut auf das Ende und so weiter. Mein Schwiegervater war Europaschachmeister. Mit dem konnte ich es nicht anlegen. Also selbst der Computer hat versagt bei ihm manchmal. Also, und er konnte, also, er hat einen billigen Computer gehabt, war so ein Taschenrechner, und hat immer in jede freie Minute einen Schach Schach gespielt, und er wollte den Computer schlagen. Und so weiter. Aber, du siehst, der hat sogar den Krieg verpasst, weil er, das hat sein Leben gerettet, weil er Schach gespielt hat, leidenschaftlich. Und da konnte mit einem Zug einfach, konnte es gar nicht so schnell denken, wie der das gemacht hat, einmal angeguckt und dann wusste ganz genau, was als nächstes kommt. Ich konnte nur Mühle spielen. Bei Mühle, da habe ich immer geschlagen. Aber Schach, naja, ich kann Schach spielen, aber nicht so besonders. Dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, jedes Werk muss durchs Feuer. Alles, was wir bauen, alles, was wir tun, alles muss Bewährungsproben bestehen und alles, was bleibt, dafür kriegen wir unser Lohn im Himmel. So, heute schauen wir über den Kampf. Wo fallen die Würfel wirklich über Sieg und Niederlage in unserem Leben? Was ist ausschlaggebend in unserem Leben, dass, ob wir Sieg oder Niederlage haben? Und da ist nicht nur Gott und der Teufel ausschlaggebend, nein, da bist du. Du gibst die Autorität, du gibst die Macht, du erlaubst es. Und die Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist, was muss ich tun, um ein Überwinder zu sein? Oder erfolgreich zu sein oder Gewinner zu sein? Oder was muss ich tun, um ein Verlierer zu werden? Eigentlich gar nichts. Das, wenn ich nichts mache, dann bin ich bestimmt auf dem sichersten Weg, als Verlierer dazustehen. Zuerst einmal ein paar grundsätzliche Sachen. Das Leben ist ein Kampf. Von Anfang an, von der Stunde deiner Geburt und so weiter. Da musst du dich durchsetzen, durchkämpfen, dich behaupten und da versuchst dann nachher den Trotzalter, wie weit kann ich gehen und dann in der Schule und im Beruf, in der Ehe, im Alter, überall. Du musst ständig dich durchsetzen. Das Leben besteht vom Durchsetzen. Aber die meisten Leute haben sich irgendwo mal aufgegeben, sind müde geworden oder ausgebrannt, das ist dann nachher das andere. Und sie bezwingen nicht einmal mehr selbst sich am Schluss, sondern lassen sich gehen, mir ist es egal, nach mir die Sinnflut. Oder lassen sich treiben wie Treibholz, das ist die andere Seite, das ja nimm die Stunden, wie sie kommen. Aber sich selbst zu beherrschen, das ist der größte Sieg. Könnt ihr da Amen sagen? Seid ihr einverstanden? Das ist der größte Sieg, sich selbst zu beherrschen. Und du weißt, wie schwierig es ist beim Essen. Da ist alles serviert und dergleichen nicht. Und dann soll sich beherrschen. Ich mochte gerne Erdbeeren mit Schlagsahne, Erdbeerentorte und Schlagsahne. Und meine Mutter, wenn es zubereitet hatte, dann sagte er, bitte nicht naschen, wir kriegen Gäste. Aber dann bin ich doch vorbeigegangen. Du konntest nichts machen. Mir ist Saft im Mund zusammengelaufen. Und das ist nämlich Sieg oder Niederlage. Verstehst du, wir entscheiden. Da läuft dir Saft im Mund zusammen. Du hast das Gefühl, versuchst einmal oder mach das und so weiter. Kannst du deine Gefühle beherrschen? Die Frage ist, deine Gefühle, die kommen, die übermannen einen. So, wir müssen selbst mit der Sünde brechen. Nicht nur der Heilige Geist, der hilft uns und unterstützt uns. Aber ich muss, ich darf nicht berühren, ich darf nicht naschen. Weißt du, in der Bibel, nein, steht nicht in der Bibel, da sagen die Leute, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Du musst zuerst einmal was an dir selber tun und so weiter. Und dann steht der Heilige Geist im Kampf gegen das Böse oder was es auch immer ist. Gott nimmt uns nicht die Arbeit ab. Das ist also ein Fakt. Das habe ich nicht am Anfang meines christlichen Lebens als junger Christ kapiert und begriffen. Ich dachte, das macht alles der Herr. Alles der Heilige Geist. Alles der Herr Jesus. Nein, er sagt, du gehst zuerst, machst du den ersten Schritt, du sagst A und dann kommt alles andere von mir. Die Heiligung. Weißt du, der Herr nimmt mir nicht die Heiligung ab. Ich muss selbst der Heiligung nachjagen. Ich muss selbst den Weg gehen. Und dann unterstützt mich der Herr, dann begleitet mich der Herr. Mein Thema ist ja, entscheide du über Ausgang deines Kampfes, wie das, was das Ende ist. Gott greift erst ein, wenn wir unser Teil getan haben. Und was es immer ist, für den einen manchmal mehr, dem anderen manchmal weniger. Ich muss manchmal nur sagen, Herr, bitte. Und dann passiert es. Aber manchmal muss ich schon einen Kilometer laufen. Nur als Beispiel. Zuerst, damit es keine Missverständnisse gibt, Erlösung ist umsonst. Für die Erlösung kannst du nichts tun, kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Und du sollst auch nichts tun. Ist sogar Sünde, wenn du noch was tust für deine Erlösung. Die Erlösung ist bezahlt, Jesus hat alles getan, es ist vollbracht. Aber nachdem du erlöst bist, musst du die Erlösung jetzt ausleben, praktizieren. Und das ist der Kampf. Du musst mit der Sünde nicht mehr kämpfen, die Schlacht ist schon verloren. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Aber jetzt die Macht der Sünde zu brechen, jetzt mit den alten Gewohnheiten fertig zu werden. Und diese Wurzeln sind da, die sitzen in deiner Brust. Deine Sünden sind vergeben, aber dann heißt es, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist dieser Kampf, sündige hinfort nicht mehr. Die Frucht des Heiligen Geistes, Martin Luther übersetzt es komisch, wir Deutsche können damit kaum was anfangen, aber in der richtigen Übersetzung heißt es, Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Selbstkontrolle. Es ist die Herrschaft des neuen Menschen über den alten Menschen. Des Geistes über das Fleisch. Das ist Selbstkontrolle. Dass du den Willen Gottes durchsetzt und sagst, nein, ich gehe an diese Schlagsahnentorte mit Erdbeeren und noch so schön dekoriert, ich gehe vorbei. Ich beherrsche mich. Und wir müssen uns immer wieder vorbeten und vorsagen, ich beherrsche mich. Ich beherrsche mich. Und weißt du, der Teufel versucht uns immer wieder zu Fall zu bringen mit Kleinigkeiten. Wenn wir in Kleinigkeiten versagen, dann kriegen wir Schuldgefühle. Ich beherrsche mich. Das ist nicht so leicht, aber leicht gesagt, aber sehr schwer getan. Ich beherrsche mich. Denn unser Auftrag ist, der Urauftrag des Menschen ist, und du herrsche darüber. Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du herrsche darüber. Wir haben den Herrschaftsantrag, Auftrag, wir müssen also herrschen über die negativen Gefühle. Wir müssen herrschen über den Geist der Traurigkeit. Wenn wir das nicht im Griff bekommen, wir werden im Alter depressiv, Demenz oder kriegen Alzheimer und so weiter. Wenn wir nicht die Traurigkeit in unserem Leben unter Kontrolle bekommen, und traurig wird jeder Mensch. Weißt du, wir merken, alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht geschafft. Und wer schafft alles? Wer erreicht alles? Oder wir müssen die Gefühle der Angst unter der Kontrolle bekommen. Das müssen wir tun. Gott sagt, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Fürchtet euch nicht. Also, in der Welt hast du Angst. Jesus hat die Angst überwunden. Und jetzt hast du die Aufgabe, dich nicht zu fürchten. Dich nicht zu fürchten vor einem Atomkrieg oder, was weiß ich, Inflation. Das alles kann kommen. Aber du sollst nicht in Panik geraten. Weißt du, diese negativen Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, das hängt, wie du dich damit beschäftigst. Wenn du weiter bei den Klageweibern sitzt, weiter jammerst, weiter heulst, weiter nur negative Presse liest, weiter nur, also dich mit Pessimismus abgibst und Leute, die negativ eingestellt sind, kein Wunder, dass durch diese negativen Informationen du vergiftet wirst und sagst, ja wirklich, die Welt ist wirklich schlimm, da geht's nur noch bergab. Wir sehen keinen Silberstreif am Horizont. Aber wenn du jetzt mal mit Menschen dich beschäftigst und deshalb, weißt du, das Positive, es gibt etwas Positives auch im Evangelium. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat das letzte Wort. So, und nicht nur die Probleme, sondern zum Wissen einfach, unser Gott ist größer als alle Probleme. Wenn man deine Gedanken, wenn du deine Gedanken, deine Motive, deine Informationen damit füllst, wirst du dann positiv sein. Oder wenn du traurig bist, dann singe. Sing einfach ein Lied. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Güte. Wie du warst vor langer Zeit, Halleluja, so bleibst du in Ewigkeit. Weißt du, du kriegst andere Motive. Und du sollst Gott erheben, nicht, oh, verstehst du? Nein, mit I, au und so weiter. Mit Töne, die dich nach oben bringen, nicht in Moll und so weiter, sondern in Dur muss man singen. Militärmusik ist immer in Dur, nicht in Moll. Moll zieht einfach runter. Weißt du, kannst du so schöne Texte haben, aber traurig. Sing was Positives. Oder wir müssen unsere Gefühle kontrollieren und das ist nicht leicht. Aber du machst den Anfang. Den Anfang musst du machen. Du sagst A. Und dann geht es darum, dass du zum Beispiel Bitterkeit. Wir werden alle verletzt. Wir werden alle traurig. Wir werden alle irgendwie beleidigt. Wir werden alle angekratzt. Und wir werden alle angegangen irgendwo. Aber du musst lernen, hinter mir die Sinnflut. Ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich nach dem, was nach vorne ist. Wenn du das nicht tust, du vererbst sogar noch diese ganzen negative Traditionen an deine Kinder und Kindeskinder und deine Urenkel noch. Wir müssen das für uns lösen von diesen Verletzungen, von der Bitterkeit, vom Groll. Und einfach, indem wir positiv denken. Und in jedem Menschen findest du was Schönes. Der eine hat eine schöne rote Nase, der andere abstehende Ohren, der andere eine Glatze und der andere volles Haar. So, versuch etwas Gutes an den Menschen zu finden. Und an jedem Menschen findest du was Gutes. Du musst nur suchen. Die meisten haben es vergessen, dass jeder Mensch etwas Besonderes, ein Original. Und was ist an einem Menschen was Besonderes? Lass ihn nicht verletzen und werde nicht bitter. Dann gibt es noch andere Gefühle, die wir unter Kontrolle bekommen sollen. Das ist unser Stolz. Weißt du, wenn du, guck mal die Leute, geh mal hier auf dem Leopoldplatz und die Müllerstraße entlang. Du wirst sehen, wie hoch die Leute die Nase tragen. Hans, guck in die Luft. Ich bin was Besonderes. Und dann kaufen sie noch Schuhe mit Absätze, damit sie noch größer sind und sich vergrößern. Nein, ich sage das nur, Leute wollen stolz sein und sind stolz. Wer möchte gedemütigt werden? Wer möchte sich demütigen? Weißt du, es geht nicht demütig und stolz, wir müssen normal werden. Ganz normal. Ich bin ein Mensch, ich bin nackt auf diese Welt gekommen, nehme auch nichts raus aus dieser Welt, es sei denn, was Gott in mir gepflanzt hat und in mir geschenkt hat. Dann gibt es noch das andere Gefühl der Einbildung. Es gibt Gefühle der Minderwertigkeit, das ist eine andere Sache, aber auch Gefühle der Einbildung. Ich bin besser. Wir Deutsche sind besser. Oder die Amerikaner, wir sind ganz gut. Wir sind super. Es ist gefährlich. Das rächt sich bitter in unserem Leben, wenn wir die Gefühle nicht unter Kontrolle bekommen. Ihr habt festgestellt, Leute, wenn sie in der Jugend sehr knausig waren, sehr sparsam waren, die werden im Alter Geizhälse. Mit denen kannst du nicht mehr Kirschen essen. Die gönnen dir nichts, verstehst du? Die werden geizig. Und selbst, weißt du, da wird noch der letzte Rest verbraucht, auch wenn er schon schimmlig ist. Geizig. Du hast noch nie geizige Menschen gesehen. Aber die gibt es. Die gibt es, Geizige. Aber wenn du dann ihre Geschichte studierst, die haben in der Kindheit, in der Jugend nicht die Probleme bekommen und im Griff bekommen. Wenn du im Baum, und du musst vorstellen, ich fahre nach 40 Jahren zurück da, wo ich war, nach Memel, an der kurdischen Nehrung und am Haff, und ich habe mich bei Bäumen entschuldigt. Weißt du, was da passiert ist? Als kleiner Bub habe ich in Kerben, in so kleine Bäumchen geschnipselt und mein Vergnügen gehabt und sogar meinen Namen eingeschnipselt. Und dann komme ich und ich sage, Kinder, hier habt euer Vater mal gespielt, hier war er mal ein kleiner Junge und hat in die Bäume schön was reingeschnipselt. Und dann lese ich noch meinen Namen und das sind richtige Kerben geworden. Wenn du in kleine Bäumchen so Kerben machst und nachher, wenn die alt werden, dann sind sie riesig und ich lese meinen Namen, habe mich erschrocken, das wusste ich, dieses Zeichen habe ich reingeschnitzt. Und ich sage, lieber Baum, vergib mir, dass ich dich so verschandelt habe. Und weißt du, oft Oft ist es so, dass wir jemanden verschandeln, irgendwo Schaden zufügen, und das wird im Alter, wenn es nicht aufgeräumt wird, wenn es nicht vergeben wird, wird es massiver und größer und größer. Und dann, daher kommt die ganze Bitterkeit. Wie viele Menschen sind so verletzt, so eingekerbt und tragen Kerben, unsichtbare Brandmale. Und wir müssen diese Dinge loswerden. Denk, du kannst sehr schön sein. Ich denke nur an den Königssohn Absalom. Der war langes Haar, braun gebrannt, Sohn von David. Aber dieser Absalom kämpfte gegen seinen eigenen Vater und wusste nicht warum. Weil der ein unsichtbares Brandmal getragen hat. Weil sein Vater Sünde begangen hatte und er hasst diesen Vater. Er hasst, was er tut und so weiter. Und er wusste gar nicht warum. Und David weint nachher, als er stirbt und dass Joab ihn umbringt. Und dass er mit seinem schönen Haar da in der Eiche hängen bleibt. Er weint und sagt, mein Sohn, ich wäre lieber für dich gestorben. Aber du trägst an meiner Schuld. Und manchmal tragen wir an der Schuld unserer Eltern und wissen gar nicht warum. Wir haben ein unsichtbares Brandmal. Wir hassen den Vater oder die Mutter, den Opa oder was weiß ich wen. Irgendwie weitläufig Verwandten. Weil wir wissen, hier ist was reingekommen. Und wir müssen diese Dinge unter die Füße bekommen. Diese negativen Gefühle. Gedanken, was es auch immer ist. Und das, was du fütterst, was du in deinem Geist fütterst, weißt du, womit du dich beschäftigst, egal was es ist, der hat uns so geschadet, meiner ganzen Sippe und meiner ganzen Familie und so weiter. Wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns auch nicht vergeben. Und deshalb Selbstkontrolle. Und einfach sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Vater, hilf mir, dass ich vergesse diese negativen Hassgedanken, diesen Neid oder diese Bitterkeit oder diesen Groll. Du kannst feststellen, ob du neidisch bist oder nicht. Du kannst dir vornehmen, ich werde Neid vertreiben, aber das wird dir wenig nützen. Du wirst schockiert sein, ich bin immer noch neidisch. Es sei denn, die Macht wird gebrochen in dir. Es sei denn, es kommt ein anderer Geist. Und das steinerne Herz wird dir herausoperiert und du kriegst ein fleischendes Herz und einen neuen gewissen Geist. Ich widerspreche heute ganz entschieden der geistlichen Kriegsführung, was heute in manchen Gemeinden gang und gäbe ist, da steht man und fechten in der Luft und kämpfen und ich gebiete und so weiter. Nein, da muss innen drin was passieren, bevor du dich um dich schlägst. Es ist leicht, um sich zu schlagen und alles so Kleinholz zu machen und zu gebieten und zu befehlen. Befehl dich mal selber. Dreh die Augen mal um und schau nach innen, was in dir drin los ist. Da wirst du geschockt sein. Und die meisten Leute gehen nicht nach innen, die gehen gerne nach außen. Da wandern sie um die Siegessäule, da gehen sie, was weiß ich, auf dem Roten Platz in Moskau und machen da große geistliche Kriegsführung. Aber in ihrem Herzen ist der Rote Platz. In ihrem Herzen ist die Hölle los. Und die Leute spielen dann verrückt und erreichen dabei genau das Gegenteil. Es wird nur noch schlimmer. Es ist nur ein wildes Kriegstreiben, ein Fechten in der Luft, in die Leere, um sich schlagen. Und dann versucht man, andere Leute zu schlagen und zu finden, du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Verstehst? Und beleidigst dann unnötig Leute. Und dann am Schluss geht es nachher zu Selbstverdammung und dann Selbstverstümmelung oder dann Selbstentfremdung. Das bin ich nicht. Ich werde nie vergessen, da kommt zu mir jemand im Gottesdienst und stellt sich mich vor. Weißt du, ich bin mit Aschenputtel verwandt. Ich stamme vom Aschenputtel. Verstehst? Weißt du, der hat sein Leben so gesehen, sich selbst verstümmelt. Und du konntest reden zu ihm und du konntest ihm sagen, was du wolltest. Ich bin vom Aschenputtel. Ich bin verdammt, Aschenputtel zu sein. Weißt du, wenn es wenigstens sich in der Schauspielerin verliebt hätte vom Aschenputtel. So weiter. Nein, er ist Aschenputtel. Er ist verwandt. Also dann übernehmen wir irgendwelche negative Bilder aus der Geschichte. Oder deshalb sind auch die Leute mit diesem Jesus-Syndrom oder diesem Napoleon-Syndrom oder Hitler-Syndrom und laufen dann rum. Selbstverstümmelung. Weißt du, wie kämpft man richtig? Das ist eine gute Frage. Wie kämpft man richtig? Und man kämpft am besten, und jetzt halte ich fest, was ich dir sage. Man kämpft am besten, wenn man nicht kämpft. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Das ist ein Fremdwort für westliche Menschen. Auf Leistung orientierte Menschen. Du erreichst mehr, wenn du nicht kämpfst. Soll ich dir sagen? Das ist biblisch. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Du erreichst am meisten, wenn du nicht kämpfst. Wenn du kämpfst, pfuscherst Gott ins Handwerk. Denn da kann Gott nichts tun. Er sagt, lass mal. Zuerst muss er erstmal fertig sein. Er muss sein Pulver verschießen. Du erreichst mehr, wenn du nicht kämpfst. Gottes Weg für die Siegreichen und für Erfolgreichen ist die Stille. Einfach mal durchhalten, mal durchstehen und mal ruhig sein. Sie gar nicht so aufregen, nicht nervös zu werden. Geistliche Krieger, wahre geistliche Krieger, die sind ruhig, die lassen gehen, lassen den Herrn arbeiten, lassen den Geist Gottes arbeiten. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Lass den Geist arbeiten. Lass die Wahrheit arbeiten. Lass das Licht arbeiten. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Zünd einfach eine Kerze an und dann ist die Dunkelheit vertrieben. Sei du ein Licht, sei du glücklich, sing ein Chorus. Und wenn du nicht singen kannst, dann schrei. Rufe hinein und preise Gott und sag Halleluja. Du wirst sehen, wie dann die Riesen umfallen. Ja, die werden umfallen, wenn du schreist. Denn die hören Kriegsgeschrei. Halleluja, es lobe den Herrn. Weißt du, die Krieger Gottes, die sind ganz stille, tun nichts. Und passiert alles so, da passiert so viel bei ihnen. Weißt du, wenn du stille bist, dann ziehst du Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit an, dann bist du offen. Als sie einmütig beieinander saßen, dann kam ein großes Brausen vom Himmel, dann kam der Heilige Geist. Als sie stille beieinander saßen, und solange sie noch schnatterten und beteten und rummachten. Geistliche Kriegsführung ist, wenn du Probleme hast, du hast dem Herrn gesagt und dann bist still. Nichts mehr, du sagst nichts mehr, hast nichts mehr zu sagen. Was willst du sagen? Willst du dem lieben Gott vorschreiben, wie er das machen soll? Er ist schlau genug. Er ist Weisheit, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Weißt du, einfach still sein, mach du Herr jetzt, jetzt bist du dran. Du musst nicht kämpfen, Jesus will für dich streiten. Er will für dich arbeiten. Ich kenne verrückte Leute, die gibt es und überall entstehen da welche Leute, dann fangen sie nachts alle, oder was weiß nachts, alle 10 Minuten beten, stellen schon den Wecker, damit sie alle 10 Minuten zum Gebet kommen. Weißt du, so ein Blödsinn, die, am Schluss werden sie Nervenbündel. Weißt du, wir sollen in die Ruhe Gottes eingehen. Der Herr schenkt den Seinen im Schlaf. Setz dich hin und sag jetzt, lieber Gott, ich habe dir alles heute Abend gesagt und goodbye. Und dann lass Gott arbeiten. Du musst nicht alle 10 Minuten... Oh, jetzt klingt die Wecker. Lieber Gott, ich preise dich. Und proklamieren. Das ist Schmarrn. Frommer, religiöser Schmarrn. Das ist Leistungsdenken. Das ist, ich muss was machen, damit Gott was macht. Nein, ich muss mich nur in Gott fallen lassen. Du entscheidest den Ausgang des Kampfes, indem du einfach in Gott fällst und sagst, Heiland, jetzt drehe ich mich auf die andere Seite, ich will heute Nacht schlafen. Und du brauchst den Schlaf. Sehr dringend sogar. Sehr dringend. Denn du wärst nicht so zapplig und nervös und ängstlich und verzagt. Von wegen alle 10 Minuten. Und selbst nur, wenn es nur Mitternacht ist, reicht es auch schon. Es fängt alles mit der inneren Selbstdisziplin. Weißt du, innen Gott abgeben, sich Gott hingeben. Da fängt die Lösung des Problems an. Und so weiter. Und dann Gott hineingehen lassen in meine Lehre. Und dann füll Heiliger Geist mein Inneres. Die Esoterik, die lehrt sich nur. Immer noch leerer, noch leerer sein. Dann knien sie sich hin, im Lotus sitzen und werden noch leerer. Nein, das Evangelium, die Bibel ist, werdet voll Heiligen Geistes. Genau umgekehrt, als was die fernöstliche Religionen lehren und manche Yogis hier uns verzapfen. Werdet voll Heiligen Geistes. Aber da muss ich mich hinsetzen und einfach sagen, Herr, hier ist das Gefäß. Jesus, füll mein Kelch. Segne mich. So einfach. Du entscheidest. Aber natürlich, wenn du Action bist, Gott kann dich nicht einmal treffen und dich füllen. Da wird so viel verschüttet dabei. Na, weißt du, Christen müssen ruhig bleiben. Einfach, ich gehe nicht von hier, bis du mich nicht segnest. Ich lass dich nicht, du segnest mich. Denn Jakob, denk an diese Geschichte. So, Kinder Gottes sollen ruhig sein. Sie sollen einfach, sie sind klein, sie müssen das wissen, aber wir haben einen großen Gott. Gotteserkenntnis, das ist A und O. Du entscheidest mit deiner Gotteserkenntnis über Sieg und Niederlage. Wenn du weißt, mein Gott versteht alles, ich muss ihm nichts erzählen. Und ich habe aufgehört, auch Gott lange Stories zu erzählen, was ich alles brauche, wie viel ich brauche und in welche Währung das sein muss. Nein, ich sage, Herr, du weißt, was mir fehlt. Ehe sie bitten, wird er antworten. Und er kennt unsere Gedanken schon von Ferne. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Kennt der Herr schon alles? Wir sollten also aus der Erkenntnis Gottes herauskämpfen und nicht ihm alles vorschreiben. Gott ist kein Dummer. Und so behandeln viele Christen Gott als ein Dummerchen. Der weiß nicht, ich muss ihm alles erzählen, bis ins Detail, ganz konkret. Weißt du, guck mal, Jesus hat so viele Gebete erhört, die waren gar nicht konkret. Manchmal muss er fragen, was willst du genau? Was soll ich tun? Ja, dass ich gesund werde, aber der hat total ganz woanders manchmal angesetzt. Dir sind deine Sünden vergeben. Was nützt dir deine Gesundheit, dass du gesund wirst und du laufst mit Sünden rum? Menschen brauchen zuerst mal Sündenvergebung und dann erst Gesundheit. Wir haben so viele gesunde Sünder. Wir sollen aufhören, nur nach Gesundheit bitten. Aber wenn dir deine Sünden vergeben sind, wird auch Gesundheit kommen, automatisch. Wird Befreiung kommen, automatisch. Du entscheidest, was du willst. Dass ich sehend werde. Nein, dass dir deine Sünden vergeben werden. Jesus kommt und Jesus begegnet den Menschen. Und es ist interessant, was Jesus den Menschen immer wieder sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Was will ich euch geben? Ruhe. Und genau das ist, ich will euch Ruhe geben, Geschwister. Kommt hier zu mir, die mühselig und beladen sind. Eigentlich sollte der Herr sagen, ich will euch helfen, die Last abnehmen. Nein, ich will euch Ruhe geben. Und erst wenn du die Ruhe bekommen hast, in die Ruhe Gottes eingegangen bist, dann geht's los. Weißt du, der Herr ist sanft und friedlich. Und er sagt, ich fange mit der Ruhe an. Nicht so wie die Pharisäer und die Juden und die Schriftgelehrten. Du musst die 10 Gebote halten und du musst Sabbat halten und du musst dich dem und dem enthalten. Leute, das ist alles Vergangenheit. Bei Jesus muss man das nicht mehr. Er hat das Gesetz erfüllt, den Fluch des Gesetzes erfüllt. Ich muss nur noch ruhig bleiben. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir müssen aus dem Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten rauskommen. Das sind ganzen Bibelwisser und Besserwisser. Es ist manchmal schrecklich, wie die Christen so Besserwisser sind. Die wissen ganz genau, wie das laufen will, aber wenn es darauf ankommt, können sie gar nichts fertigbringen. Sind wie Eunuchen. Verstehst du, sie wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. Da fehlt irgendetwas. Da fehlt die Kraft. Und wir entscheiden über Sieg oder Niederlage, indem wir den Herrn machen lassen. Mach du, Herr. Und einfach sich in Gottes Hand fallen lassen. Und er nimmt uns die Last ab. Und er entspannt uns. Weißt du, du kommst in die Kraft Gottes. Und du entscheidest über Sieg und der Niederlage, wenn du anfängst, nur über Gott nachzudenken. Josua Kapitel 1 und die ersten paar Verse, 8 und 9 und 7 und 6 und so weiter. Diese Verse, wenn du liest, du sollst Tag und Nacht nachdenken über das Wort Gottes. Über das Wort Gottes, ja, Gedanken machen. Was hat er gemeint jetzt eigentlich? Und in dem Moment, wo du anfängst, über die Worte Gottes nachzudenken, was hat er wirklich gemeint, dann wirst du Erkenntnisse bekommen, was er dir zu sagen hat. Und der Heilige Geist hat jedem was zu sagen. Sinne Tag und Nacht nach über meine Worte. Und du wirst Sieg haben und Erfolg haben. Und niemand wird dir widerstehen können dein Leben lang. Fang an, über die Worte nachzudenken. So wie die Maria. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Du hörst diese Predigt hier, jetzt geh nach Hause und jetzt frag dich auf dem Nachhauseweg, du brauchst keinen CD-Player und kein Internet und kein Kassettengerät. Was hat er jetzt gesagt zu mir? Was hat Gott zu dir gesagt? Nicht, was der Pastor zu dir gesagt hat. Was hat Gott zu dir gesagt? Und du wirst plötzlich merken, dass ganz tolle Gedanken kommen. Und wenn du mit jemandem nach Hause gehst und ihr unterhaltet euch, ihr zerredet alles, du sollst mit dir selber mal reden, mal Selbstgespräche führen können. Weißt du, diese zwei Ichs in dir, ich, Johannes 1 und Johannes 2, wir sind alles Zwillinge irgendwo. Weißt du, und Zwillinge, ich habe mal neulich eine Zwillinge, zwei Mädchen beobachtet als Zwillinge. Weißt du, der eine fängt einen Satz an und der andere macht den Satz fertig. Das sind Zwillinge. Und du solltest auch solch ein Zwilling werden, also in dir. Der eine fängt's an und der andere macht es fertig. Erzähl dem anderen Ich, was es will. Und das andere Ich wird dir sagen, was du tun sollst. Und so ist der Geist Gottes, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist, was über Sieg und Niederlage entscheidet. Weißt du, fang an, Gottes Gedanken nachzugehen. Versuche, Gottes Gedanken zu erraten und fang an zu sehen, wie Gott dich sieht und nicht wie die Menschen dich sehen. Fang an, dich so zu sehen, wie Gott dich beobachtet und wie er dich kennt. Er kennt dich durch und durch. Von ferne kennt er dich. Und du bestaunst dann und bewunderst die Werke Gottes. Du bist im Wald und schaust dir die Bäume an, schaust die Tiere an, schaust den Käfer an, schaust die Ameise an. Weißt du, schaust die Schöpfung an und sagst, mein Gott, wie klug bist du. Da hängt alles ineinander. Da greift alles ineinander. Du hast sehr weislich alles geordnet. Und so bist du auch in meinem Leben. ordnest alles weislich. Dann betest du den Schöpfer plötzlich an und plötzlich betest du das Gute an. Herr, es ist nicht alles so schlecht, wie es aussieht. Es ist nicht alles so verkehrt, wie es läuft. Dann siehst du plötzlich überall ein paar Perlen, ein paar Edelsteine, ein paar Schätze entdeckst du. Und du wirst erstaunt sein und fang an, mit dem Guten weiterzumachen. Nicht alles ist schlecht, nicht alle sind Verbrecher, nicht alle sind Mörder, nicht alle sind Diebe. Fang an mit dem Guten. Suche das Gute. Deshalb, das, was wohl lautet, dem denke nach, schreibt Paulus an die Philipper. Dem, was einen aufbaut, was einen ermutigt, ist es ein Lobgesang oder was weiß ich. Und wenn du nicht singen kannst, sprich den Lobgesang. Und du merkst dann plötzlich, während du so nachdenkst über die Worte Gottes, ach, das hat er gesagt, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann schon, da bist du schon in deiner Betung. Da brauchst du gar nicht mehr viel. Manche Leute denken, sie müssen da zuerst mal pauken, Trompeten, Glanz und Gloria. Nein. Und du merkst plötzlich, ich bin so wertvoll in Gott, für Gott, und ich bin so wertvoll. Er hat mich so wunderbar gemacht. Bei mir sind noch alle Finger dran. Eins vielleicht kürzer. Aber sonst ist alles in Ordnung. Aber weißt du, was wir machen? Wir fangen an, was nicht in Ordnung ist. In einem Vortrag hat mal ein Psychologe mal die Leute getestet, nahm ein weißes Papier, und dann macht er einen Punkt drauf. Was seht ihr da? Einen schwarzen Punkt. Dann sagt er, Leute, das ist typisch für euch. Ihr seht nicht das große weiße Blatt Papier, ihr seht immer nur einen schwarzen Punkt. Und genau das ist das Verkehrte in unserem Leben. Wir sehen immer nur das Negative, nur den schwarzen Punkt, nur irgendwo einen Fleck. Aber sieh mal die Möglichkeiten. Sei ein Optimist und fang an, das Gute zu sehen in allem. In Gott, in der Gemeinde, im Pastor, in Geschwister, in Brüder, in deiner Familie, in deiner Mutter, in deinem Vater. Fang an, Vater und Mutter zu ehren. Das ist das erste Gebot, wo Verheißung hat. Bei den meisten Leuten stimmt's schon von vornherein nicht, weil sie ein gestörtes Verhältnis zum Vater und Mutter haben. Aber mein Vater war ein Säufer, meine Mutter war eine Hure. Und weißt du, und dann geht es laufend so, du redest negativ. Aber guck mal, deine Mutter hat dich 9 Monate ausgetragen. Egal, was sie war. Du wärst gar nicht da, wenn deine Mutter nicht da gewesen wäre. Und dein Vater, wenn du jetzt ganz ehrlich bist, dein Vater war gar nicht so schlimm. Warum hat er das gemacht, was er gemacht hat? Warum hat er gesoffen und alles versoffen? Weil er innen drin keinen Frieden hatte. Der Krieg war zu Ende, alles in Schutt und Asche und alles zusammengebrochen, alles nichts gewesen. Er hat das einfach wegspülen wollen und weg damit. Du musst die Menschen verstehen, die Hintergründe, warum manche so sind. Und wenn du das mal verstanden hast, warum manche so sind, dann wirst du froh sein und sagen, Gott, guck mal, aber die haben mich doch durchgetragen, bin nicht unterernährt. Die haben mir doch ein bisschen geholfen, irgendwie waren sie doch gut zu mir. Etwas Gutes hat er doch an mir oder an sich gehabt. Und du fängst an, Gott zu danken dafür und für Vater und Mutter. Du musst nicht alles tun, was Vater und Mutter sagt, aber du sollst sie ehren. Auf, dass du lange lebst und dir lange gut geht und du lange im Lande bleibst. So. Und dann merkst du, wie wertvoll du bist. Und dann erkennst du auch, was der Herr Jesus alles für dich getan hat. Und dann begreifst du auf einmal, plötzlich, der Heilige Geist arbeitet an mir mehr und mehr. Ich werde in sein Bild verwandelt. Je mehr du dich mit Jesus beschäftigst, mit seiner Liebe. Ich habe einen Schlüsselgedanken immer wieder für mich persönlich. Und das habe ich auch unseren Leuten weitergegeben immer wieder und gebe es auch weiter. Was würde Jesus tun? Du brauchst keine Bibel. Kein Katechismus, keine Gemeinde, kein Pastor und so weiter. Wenn du dir diese ehrliche Frage stellen würdest vor einer Entscheidung, was würde Jesus tun? Würde ihm eine Ohrfeige geben? Würde ihn streicheln? Würde ihm die Hand reichen? Würde ihn mitnehmen? Komm, wir gehen die zweite Meile auch noch. Was würde Jesus tun? Er ist der Sohn Gottes, war vollkommen. Und wenn du Jesus dir im Geist vorstellst, was würde Jesus tun? Sich vollsaufen, vollfressen, sich kaputt machen, würde alles mitmachen, zu allem Ja und Amen sagen. Ja, weißt du, ich schüttel den Kopf. Jesus ist ein Heiliger. Dann, du hast ein Modell, ein Urbild, ein Prototyp. Und wenn du sagst, was würde Jesus tun? Und das ist, was den Sieg und Niederlage entscheidet. Also für mich war es ganz einfach. Als der Pastor mir sagte, glaubst du, dass Jesus in dir wohnt? Ich habe gesagt, Amen, ja, das glaube ich. Ich bin überzeugt, ich bin wiedergeboren, bin Kind Gottes, Jesus wohnt in mir. Und dann sagte er, mach das, was Jesus in dir macht, machen würde. Und so bin ich brauchte keine Therapie und keinen Befreiungsdienst und so weiter, frei zu werden. Ich kam mit einer Frage zu meinem Pastor und fragte, darf ich rauchen? Oder bitte, nein, ich wollte eigentlich, dass er mir die Hände auflegt, mich mit Öl überschüttet und betet und im Namen Jesus, jetzt bete ich dir. Weißt du, was er gemacht hat? Da sagt er, glaubst du, dass Jesus in dir ist? Er sagt, ja. Bist du Kind Gottes? Ja. So, eine Zigarette für dich und eine für Jesus. Auf Wiedersehen. Der hat mit mir nicht einmal gebetet. Und du musst nicht beten. Du glaub doch nicht, dass du durch Beten was erreichst. Entschuldigung. Ich sag dir, du wirst durch Beten nichts erreichen. Du wirst nur was durch Tun erreichen. Geh hin und tue das Gleiche. Und dann stand ich da, ich weiß noch wie heute in Augsburg am Oblatterwald, da stehe ich, meine Zigarette, die verquall mich, die war toll. Und jetzt laufe ich wieder weiter und denke, das hat so gut getan. Und dann kommt jetzt eine für dich und eine für Jesus. Du, und diese Jesus-Zigarette ist bis heute noch nicht verraucht. Ich war frei, denn Freiheit passiert im Kopf. Heilung passiert im Kopf. Segnung passiert im Kopf, alles passiert im Kopf. Daraufhin hat jemand mich gefragt, darf ich diesen Film angucken? Damals lief Exorzist und Jesus Christ Superstar und so weiter. Dann habe ich gesagt, jo, das darfst du angucken. Du glaubst, dass ich habe den Pastor gleich kopiert. Ich habe gesagt, ein Ticket für dich und ein Ticket für Jesus. Jesus darf auch nicht schwarz ins Kino gehen. Und so kauft ihr zwei Tickets und wenn Jesus auch mitgeht und so weiter und den Film anguckt, dann ist es in Ordnung. Zwei Tickets, eins für dich und eins für Jesus. Überleg einmal, eins für mich und eins für Jesus. Und dann wirst du rausfinden, ganz schnell, was Heiligung ist, was ein gottwohlgefälliges Leben ist. Du entscheidest über den Sieg oder Niederlage. Ein Glas für mich und ein Glas für Jesus. Ganz einfach. Meine Flasche werde ich austrinken. Aber wahrscheinlich die Jesusflasche werde ich nicht schaffen, wenn es sein muss, wenn es ein Problem ist. So löst man die Probleme, Leute. Jesus in mir. Und solange du das nicht dir bewusst bist, Jesus in mir, mach das nicht. Jesus in mir benimmt sich nicht. Aber wenn Jesus in mir sich so benimmt und es durchgehen lässt und versteht und mitfühlt, warum soll ich das nicht tun? Auch wiederum auf der anderen Seite, ich werde alles tun, was mein Jesus in mir auch macht. Und ich werde keine Hemmung haben, auch wenn es anderen nicht gefällt. Ich werde das tun, was Jesus in mir tut. Und deshalb dieses Bewusstsein, du entscheidest über Sieg und Niederlage. Ich werde nie vergessen, wir haben hier, da kam auch hier in der Friedrichstraße in unserer Gemeinde, dieser Bruder, und er hat mit uns Bibelzeit lang geschmuggelt, nach Osten, in Osten. Jetzt kommt er aus Baptisten und Brüdergemeinden und so ganz heilige Gemeinden kommt er daher. Und der schmuggelte Bibeln. Und jetzt ist Kontrolle im Zug. Und er hat zwei Koffer mit Bibeln und andere Sachen noch im Gepäck. Und jetzt kommt Kontrolle. Und dann fragt er den Nachbar. Und der sagt, Herr, was soll ich tun? Dann sagt der Heilige Geist, geh zum Nachbar und frag, ob er Zigaretten hat. Er ist aber Christ, ein Heiliger, raucht nicht. Und dann fragt er den Nachbar und gibt ihm Zigaretten. Und dann kommt gerade die Kontrolle zu ihm und hat die Zigarette im Mund und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie Feuer? Und der Kontrolleur, die Polizei gibt Feuer, ist beschäftigt mit ihm und so weiter und guckt gar nicht mal im Abteil, denn die wussten ganz genau, ein Christ raucht nicht. Und weil der jetzt nach Feuer fragte und Zigarette im Mund hatte, sind die vorbeigegangen. Weißt du, Gott benutzt sogar Sünde oder Übel und negative Dinge, um seine Sache herrlich herauszuführen. Schlägt den Teufel sogar mit seinen eigenen Waffen. Und die sind durchgekommen und nicht kontrolliert und nicht einmal ins Abteil geguckt, weil er gestanden ist und geraucht hat. Verstehst du, was ich sag? Du musst dich vom Geist Gottes leiten lassen. Und das tun, was der Geist dir sagt. Was der Geist dir sagt, verstehst? Und nicht, was dein Gefühl dir sagt. Manchmal, um Gefühle zu kontrollieren. Weißt du, er sagt, ich bin hier geheilt worden. Geheilt worden von Religiosität. Manche Leute sind religiös. Und Gott gebraucht sogar unreligiöses Zeug, um seine Sache durchzubringen. Und später, da bin ich überrascht gewesen, da kamen Leute, die erzählt haben, der Bruder hat uns Bibeln gebracht. Wir haben Jahre um eine Bibel gebetet in Moldawien und in diesen Gebieten. Toll, wie Gott arbeitet. Du entscheidest. Du entscheidest über Sieg oder Niederlage. Ob die Sache flöten geht, ob der Kontrolleur jetzt reinkommt und alles ausführt, der wäre im Gefängnis gelandet, wenn er das nicht getan hätte, was der Heilige Geist sagt. Die wären ins Gefängnis gelandet. Weißt du, du musst manchmal dich total anders benehmen, wenn Gott es fordert. Denn der ist an einer Zigarette nicht gestorben. Keiner stirbt an einer Zigarette, Leute. Ich sage das nur. Aber Christen sind manchmal engherzig. Pharisäer, Pietisten, ganz besonders. Das macht man nicht. Du glaubst gar nicht, was man alles für Gott macht, wenn Gott einen verlangt. Da ist doch einer in der Bibel, der muss als Prophet versuchen, nicht das Amt eines Propheten zu begehren. Das ist ein Prophet, der muss sogar ein halbes Jahr im Menschenkot liegen. Einmal auf der Seite und einmal auf der anderen Seite. Versteh mal. Verstehst du, in diese Kloake. Aber Gott erwartet, dass wir Dinge tun, um bestimmte Zeichen setzen, Signale geben. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und genau das ist, wie wir über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wir müssen Gott mehr gehorchen als irgendwelchen Erziehungsprogrammen oder was auch was am anderen. Weißt du, schau auf Jesus und du wirst merken, was würde Jesus jetzt tun? Er hat auch manchmal Geisel genommen und die Leute aus dem Tempel rausgejagt und die Tische umgeworfen. Also kannst du den Herrn Jesus vorstellen, der geht durch die Leute, schmeißt alles um, schlägt alles um und sagt, mein Haus muss ein Bethaus sein, Leute. Den Herrn machen lassen. Was würde Jesus tun? Der Herr sagt, ich bin ein guter Hirte und wenn der Herr dein Hirte ist, dann wird er dich auf die richtige Weideplätze, zu den richtigen Weideplätzen führen. Wird er dich gegen den Wolf verteidigen. Ein Schäfchen muss sich nicht gegen den Wolf verteidigen. Der Herr verteidigt dich gegen den Wolf, gegen den Löwen oder was auch immer ist. Wir müssen uns nicht verteidigen. Und ich denke, es ist auch ganz arg wichtig. Weißt du, viele sind so kaputt, weil sie so mit ihren Nachbarn streiten, mit ihren Kollegen sie streiten, was es auch immer ist, Mobbing oder Geschäftsgebaren, Konkurrenz. Du streitest dich. Weißt du, du solltest den Herrn streiten lassen. Der Herr verteidigt dich. Denn ich bin manchmal entsetzt in Süddeutschland, da habe ich ein paar Geschwister gehabt, die kamen von einer anderen Gemeinde oder in der anderen Gemeinde waren sie und dann kamen sie zu mir nach Heilbronn und da war fast die ganze Gemeinde, sind evangelikal, aber fast die ganze Gemeinde beim Gericht. Die haben Geschäfte gemacht, Häuser gekauft und Fenster eingebaut und das hat nicht ganz gestimmt und die standen vor Gericht, Brüder und also Geschwister und es ging um Tausende, Hunderttausende von D-Marks damals. Weißt du, dass sich Leute gefragt haben, ja, Christen sollen sich doch nicht streiten, die sollen ja friedlich die Sachen bereinigen. Aber anscheinend ging nicht. Du sollst dich nicht streiten. Wenn es so viel an dir liegt, hab Frieden mit jedermann. So viel es an dir liegt, musst dich nicht streiten. Wenn der eine nach links will, geh nach rechts. Gott wird schon für dich einen Weg finden. Gott wird schon für dich irgendwie eine Arbeit finden. Also mach keine großen Probleme. Du entscheidest über Sieg oder Niederlage. Ich denke nur an die Geschichte von den Israeliten in der Wüste. Da wurden sie von feurigen Schlangen gebissen. Die meisten starben, weil sie rebelliert haben. Was weiß ich. Die Ursache ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall, die Sache war, dass sie kaum überlebt haben. Und dann haben sie zu Gott geschrien und Gott hat einen Auftrag gegeben. Moses, nimm einen Stab und erhöhe die Schlange. Eine eherne Schlange. Und alle, die auf diese Schlange schauen, werden gesund. Und wisst ihr, was passiert ist? Alle, die auf die Schlange geblickt haben, die Schlange hat niemand geheilt, aber nur der Gehorsamschritt hat es bewirkt. Während sie auf die Schlange schauten, sind sie gesund geworden, brannte nicht mehr in ihren Wunden. Und im Neuen Testament, in Johannes 3, ist die gleiche Geschichte aufgerollt. Wer auf Jesus blickt, wird heil in derselbigen Stunde. Du musst nur auf Jesus schauen. Und das ist die ganze Sache, auf Jesus schauen. Deine Probleme auf Jesus schauen. Wie viele Ehenaufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und deshalb heißt es auch im Hebräerbrief, lasst uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Deine Blickrichtung entscheidet über Sieg und Niederlage. Die Schlange, wenn die Schlange einen Frosch sieht, weißt du, was die Schlange mit dem Frosch will? Will hypnotisieren und will ins Auge gucken und hypnotisieren und einfach, wenn die Augen sind die Fenster der Seele. Und der fixiert so lange, bis das einfach, die Schlange, bis es guckt, und dann ist es eigentlich schon gefressen, der Frosch. Der kann noch hüpfen, wo es so viel er will. Deshalb, auf was du schaust. Nietzsche hat einmal so toll gesagt, und ich finde, wenn er vieles nichts Gescheites war, was er gesagt hat, aber das hat er gesagt, wenn du lange über den Abgrund schaust, stürzt du in den Abgrund. Wenn du lange genug über den Abgrund schaust und meditierst, über den Abgrund nachdenkst, was alles noch passieren könnte, du stürzt in den Abgrund noch und springst. Deshalb, welche Gedanken beschäftigen dich? Ich will nicht mehr leben. Mein Leben bringt mir nichts. Denke negativ über dein Leben. Ich will nicht mehr leben. Nein, Gott sagt, du sollst leben und meine Werke verkündigen. Und sagt, ja gut, ich will nicht mehr leben, brauche auch nicht mehr leben, muss auch nicht mehr leben, aber jetzt lebe ich für Gott. Und jetzt fängst du vor Gott an zu leben, so dein Leben wird abgeschlossen. Du sagst, ja, ich lebe nicht mehr, doch ja, was ich jetzt lebe, das lebe ich für Christus. Das hat Paulus gemacht mit seinem Leben. Der hat sein Pharisäerleben abgeschlossen. Ich achte alles für Kot, vorbei, aus, Amen. Und jetzt lebe ich für Jesus. Und jetzt mache ich dick für Jesus, fett, stark, mächtig. Jetzt kämpfe ich für Jesus, mir ist alles egal. Weißt du, dann fängst du an, richtig an zu leben. Wenn du mit deinem Leben abgeschlossen hast und sagst, also mir, mein normales Leben bringt mir nichts mehr. Und wenn du ehrlich bist, dein normales Leben bringt dir auch nichts. Aber fang jetzt an, für Gott zu leben. Jetzt werde ich, was kann ich überhaupt? Frag dich, was du kannst. Ich kann beten, ich kann reden, ich kann schreiben, ich kann singen, ich kann musizieren, ich kann zuhören, ich kann weitergeben, bin mutig, kann verteilen. Und wenn du nichts anderes kannst, häng dir ein Plakat rum und geh durch Berlin spazieren. Das würde dir was bringen. Ich sag dir, geh mal mit so einem Plakat dran, transparent. Jesus liebt dich. Wenn du den Namen des Herrn öffentlich bekennst, wird dich der Himmel bekennen. Tausende und Millionen von Engeln werden dich bekennen. Die Leute, die sehen Jesus. Weißt du, und plötzlich werden die Leute erinnert an Jesus. Warum macht der Trottel das? Und so weiter. Ich werde vielleicht negativ fragen. Aber du wirst sehen, das hat Wirkung. Das hat Wirkung auf deinen Geist. Und es ist, das ist nicht schlimm. Und da stirbst du nicht. Aber lauf mal für Jesus. Und du kannst vielleicht nicht viel. Aber du kannst vielleicht so einfach so ein Plakat. Machst das, nimmst du das Kleines, bevor du das Großes nimmst. Fang klein an. Sei nicht so, da muss gleich so ganze Pinwand. Nein, das reicht was Kleines. Fang an, deine Blickrichtung zu wenden. Schau, und dann wirst du plötzlich sehen, die Blicke von den Menschen. Manche werden dir zunicken, manche werden Kopfschütteln und manche werden nachdenklich, und du wirst anfangen, für Menschen zu beten. Und dann merkst du, horch, da gibt es noch Probleme in dieser Welt. Die sind viel, meine Probleme sind gar nichts, aber deren ihre Probleme. Du solltest dich mal hier auf der Bank hinsetzen mal und die Leute beobachten. Und dann, der geht vorbei, der hat einen Fuß, der hat eine Hand nur, einen Arm nur noch, der hat ein Ohr. Und dann fängst du an, die viele Leute zu beten und die zu segnen. Und du wirst sehen, plötzlich drehen sich die Leute um und lächeln dir zu. Du entscheidest über Kampf und Niederlage. Du musst an die Front. Weißt du, Sieg wird nicht irgendwo in Hinterdupfen entschieden. Siege werden an der Front entschieden. Da, wo gekämpft wird. Aber wenn du nichts tust, wird auch nichts passieren. Von nichts kommt nichts. Das ist eine ganz normale Folge. Fang an, was zu tun. Dir fehlt finanzieller Segen. Fang an, den Zehnten zu geben. Ja, aber ich habe nichts. Ja, was, die Millionäre sollen den Zehnten geben. Für Millionäre ist der Zehnte genauso viel wie für einen Bettler mit 100 Euro. Verstehst du? Genauso viel. Das sind immer 10%. Und wem wird es mehr tun, den Zehnten zu geben? Dem Millionär, weil er an seinem Geld hängt. Und der Arme, der hat sowieso nichts mehr. Aber fang an zu tun. Weißt du, Gott sagt, wenn du den Zehnten in sein Korthaus bringst, dann will er die Fenster des Himmels auftun. Du musst etwas anfangen, etwas anstellen. Du entscheidest über Kampf, im Kampf über Sieg oder Niederlage. Du kannst eine Beute des Teufels sein oder der Teufel kann deine Beute sein. Einer wird dich immer jagen. Deine Blickrichtung, worauf du dich konzentrierst, egal was es ist, ob es Arbeit ist. Deine Arbeit, fang an für Gott zu arbeiten. Weißt du, ob wenn du putzt oder in der Küche arbeitest oder im Büro arbeitest, in der Werkstatt arbeitest, fang an für Gott zu arbeiten. Ich putze nicht für Frau Meier, ich putze für den lieben Gott. Ich putze für den lieben Gott. Und fang an, für den lieben Gott zu putzen. Und da wirst du merken, die Frau Meier, die wird dir gleich Gehaltserhöhung geben. Ich übertreibe es nicht. Weißt du, wir sollen dienen, nicht wie Menschen, sondern wie Gott. Und da, wo wir gar nicht mal gesehen werden. Weißt du, Gott dient man unsichtbar. Weißt du, wenn du sichtbar was tust, hast du nicht für Gott getan. Erst das Unsichtbare, wo dich niemand beobachtet, wo die Chefin im Pfarrei ist in Urlaub, da Gott dienen, oder der Chef. Weißt du, die Blickrichtung, ob du auf die Probleme schaust, ob du auf die Menschen schaust, worauf blickst du, worauf konzentrierst du dich? Oder hörst du auf ihr Spott? Dann, wenn die dich verspotten, verlachen und verhöhnen und dich durch Kakao ziehen, weißt du, dann sagst du, danke Herr, das ist toll, ich bin berühmt. Über Leute, die nichts tun, über die wird nicht geredet und nicht geschrieben und nicht diskutiert. Aber die was tun, die machen Fehler, über die werden kritisiert. Über die Faule wird nicht kritisiert, die sind sowieso faul. Weißt du, und wir müssen lernen, und das ist Selbstkontrolle. Du entscheidest über den Sieg, verträgst du Kritik oder nicht. Kinder Gottes müssen lernen, mit Kritik umzugehen. Und wir werden alle kritisiert. Sogar unser Herr Jesus Christus. Was glaubst du, was sie über den Heiland gesagt haben? Der ist ein Säufer. Der sitzt bei den Zöllnern und Ehebrechern und so weiter. Und seine Jünger, die fasten nicht einmal mehr, so wie unsere Jünger, die Johannesjünger und so weiter. Weißt du, was die alles über Jesus erzählt haben? Der ist ein Galiläer, ein Sünder, der hat keine Ahnung. Aber der war der Sohn Gottes. Und er wusste, was es ist. Lass die Leute reden und sagen über dich, was sie wollen. Du weißt, wer du bist und was du bist. Du bist Kind Gottes. Und wenn du das sicher weißt, hundertprozentig weißt, dann ist es dir doch Schnuppe und egal. Deine Blickrichtung. Du schaust auf den Herrn und nicht auf das, was die schreiben und verpinseln und so weiter. Ob die Anklagen und Vorwürfe und so weiter gerecht sind oder ungerecht sind. Du bist bei Gott gerechtfertigt. Das ist in Ordnung. Und die ganzen Anklagen, die ganzen Beschwerden, weißt du, woher die kommen? Vom Teufel. Er ist der Ankläger der Brüder. Also, worauf achtest du? Wenn der Teufel dir deine Schwierigkeiten zeigt und so weiter und deine Probleme zeigt, dann sag es Jesus und zeig dem Teufel, was seine Zukunft ist. Und sag, mein lieber Freund, mag alles recht sein, mir sind meine Sünden vergeben, aber dir nicht. Ich bin erlöst, aber du nicht. Weißt du, und fang an, das Kreuz zu besingen, die Gnade Gottes zu besingen, die Liebe Gottes. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber eine Kraft. Fang an, das Kreuz hochzuhalten. Und das ist, was dem Teufel nicht gefällt. Freimaurer haben es fertiggebracht in unseren christlichen Kreisen, in unseren Chorus und so was auch immer ist, das Blut zu entfernen, den Namen Jesus zu entfernen und das Kreuz zu entfernen. Und wir haben kein Pulver mehr. Aber das Kreuz, an dem Kreuz brachen wir den Morgen an. Schau zum Kreuz. Das ist diese eherne Schlange. Das ist nichts Besonderes. Aber was ist dort am Kreuz passiert? Er hat uns mit Gott versöhnt. Da sind meine Sünden weggespült. Mein altes Leben. Und dann wirst du dich fragen, wo sind sie alle, die dich angeklagt haben? Wo sind sie geblieben? Weißt du, der Teufel kommt mit einem ganzen Sortiment von Angriffen auf dich zu und klagt dich an, aber am Kreuz ist alles ausgelöscht. Der Schuldbrief ist dort zerrissen. Wo sind sie? Alles in Luft sich aufgelöst. Und vom Kreuz her wirst du restauriert, wirst du wiederhergestellt. Weißt du, Jesus erwartet uns nur eines von uns, dass wir einfach Augenkontakt mit ihm haben. Du kannst mit der Schlange Augenkontakt haben, mit dem Teufel, oder du kannst mit Jesus Augenkontakt haben. Und Petrus hat großen Fehler begangen, großen Fehler, hat seinen Herrn verleugnet und gleich dreimal. Du hast noch nicht einmal vielleicht einmal verleugnet, aber der hat es gleich dreimal getan. Und das war ein richtiger Lügner. Weißt du, der geht 3 Jahre lang mit Jesus und sagt, ich kenne den nicht. Von was redest du, Mädel? Doch, du warst dabei, ich habe dich gesehen. Und da passiert eines und Jesus schaut ihn an. Das war alles. Kein Wort gesagt. Jesus schaut ihn an und Tränen fangen an zu laufen. Und er geht raus und weint bitterlich. Und dann steht Jesus auf am 3. Tag oder 4. Tag und dann kommt er und Petrus, hast du mich lieb? Du siehst, was über Sieg oder Niederlage entscheidet, Augenkontakt. Wenn du gesündigt hast, schau Jesus an. Wenn du gefallen bist, schau Jesus an. Wenn du in Not bist, schau Jesus an. Wenn du Angst hast, schau Jesus an und du wirst sehen, plötzlich so eine warme Liebe kommt in dein Herz hinein. Die Güte Gottes. Und da fängst du an zu weinen und sagst, Heiland, oh, verzeih mir, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe. Und du weißt, dass ich dich wirklich liebe, Herr. Aber du, weißt du, wir können Liebe gar nicht richtig ausdrücken, wenn wir es möchten. Wir sind so Stoffeln. Uns fehlen die Worte, um das zu sagen. Und du wirst wieder restauriert. Und du wirst wieder Kraft bekommen. Und du wirst wieder Mut bekommen. Napoleon hat einmal gesagt, ich kann alles beherrschen, wenn ich Augenkontakt habe. Die Generäle anguckt, du da. Verstehst du, nur Augenkontakt. Weißt du, wenn du Augenkontakt mit Jesus hast, dann gehst du, dann sagst du, der Herr kennt mich, der Herr versteht mich, der Herr ist hinter mir. Er will mich mit seinen Augen leiten. Das entscheidet über Sieg oder Niederlage. Augenkontakt. Wir sollen nicht schielen, aber wir sollen den Herrn angucken. Augenkontakt mit Jesus. Preis Gott. Schau Jesus an. Und du wirst merken, plötzlich diese ganzen frommen Kriegstreiber, die mich so hetzen und jagen, die haben keine Kraft mehr an mir. Und dann kannst du dich plötzlich entspannen in der Gegenwart Gottes. Der Herr hat mich gesehen. Ich habe mich übernommen. Ich war eingebildet. Ich dachte, ich könnte, aber ich kann gar nichts, wenn es drauf ankommt. Und plötzlich sieht er sich selbst, indem er Jesus sieht. Jedes Mal, wenn du Jesus anschaust, siehst du dich selbst, erkennst dich selbst, deine Höhen und Tiefen. Und bei Jesus ist kein Zwang. Jesus liebt dich, so wie du bist. Er zwingt dich nicht. Er schaut dich an. Er sagt, Petrus, naja, ein armer Tropf. Oh, du Elender. Johannes 16, Vers 33. Alles habe ich euch gesagt, sagt der Herr. Alles habe ich euch gesagt. Und ich gebe euch meinen Frieden. Seid geborgen in meinen Frieden, denn die Welt wird hart euch zusetzen. Verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Johannes 16. Die Nachfolge Jesu ist eigentlich aus dem Sieg herausleben, vom Ziel herausleben. Das ist Nachfolge Jesu. Und solange du auf Jesus schaust, hast du Frieden in allen Dingen. Und die Kämpfe, die da sind, die sind Realität. Aber du kennst den Herrn und du schaust immer auf den Herrn und guckst immer auf den Herrn und guckst immer auf den Herrn. Und jedes Mal gehst du weiter, je mehr du auf den Herrn guckst. Ich werde nie vergessen. Bin ein paar Tage nicht in die Schule gegangen. Gelernt habe ich trotzdem noch was. Aber bin ein paar Tage nicht in die Schule gegangen. Mich hat ein Hund angefallen. Ich musste, wenn ich zur Schule ging, durch einen Bauernhof vorbeigehen. Und da war so ein Kläffer, so ein Mischling. So ein Schwanz nach oben gewickelt. Aber was weiß ich. Also, aber der war so frech. Mischlinge sind immer frech. Und so. Und der kläffte und so weiter. Und ich habe Angst gehabt, zur Schule gehen. Dann sagt meine Mutter, ich werde dich begleiten. Und ich habe mich gefreut, dass meine Mutter mich bis zur Schule begleitet wird, an diesem Gehöft vorbei. Und als wir zum Gehöft kamen, sagt die Mutter, und du gehst jetzt durch das Gehöft. Und sie bleibt stehen und guckt mir zu, wie ich durch das Gehöft gehe, durch den Bauernhof. Und jetzt kommt der Hund. Weißt du, und der kommt immer näher und wedelt schon mit dem Schwanz. Und ich sage, Mutter, du bist eine Rabenmutter. Weißt du, da wo es mir gut geht, gehst mit mir. Aber da, wo ich jetzt bei dem Hund vorbei muss, da begleitest du mich, da lässt du mich allein gehen. Und da gehe ich und sag und drehe mich um. Was macht meine Mutter? Und die bleibt stehen und sagt, ich soll gehen. Und der Hund kommt auf mich zu. Und je mehr ich da, geh weg, sag, desto mehr hüpft und springt und tanzt er. Und dann bist du fast auf mich draufgekommen. Hopp! Tut, der dreht sich in der Luft um und haut ab. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Hier habe ich noch als junger Bursche gelernt, wie man dem Teufel widersteht. Nicht, geh weg. Weißt du, und das ist, was der liebe Gott macht, wie meine Mutter. Der liebe Gott ist nicht besser wie meine Mutter. Der steht zu und sagt, geh. Das ist dein Weg. Und du musst jetzt mündig werden, du musst mal erwachsen werden, du musst mal selber was tun. Ich kann dich nicht dein ganzes Leben lang begleiten. Du musst dich mal von deiner Mutter abnabeln. Von deinem Pastor abnabeln. Von deiner Gemeinde dich abnabeln. Geh. Von deinen Ältesten abnabeln. Du musst mal auf deine Hinterfüße dich stellen. Hau ab! Widerstehe dem Fest im Glauben. Du entscheidest. Und dann, als ich dann am nächsten Tag hier musste, meine Mutter, dann fragt sie, muss ich dich begleiten heute? Habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht, dass du mich begleiten musst. Als der Hund mich gesehen hat, dass ich komme, der ist gleich verschwunden. Das ist kindlich. Das ist, was man als Kind lernt. Aber genau das setze ich hier praktisch in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben. um. Ich spiele nicht mit der Sünde. Ich habe vielleicht mal Anfechtungen und Schwierigkeiten, aber dann sage ich, hau ab. Seid mutig, hat der Herr gesagt. Seid mutig. Du musst nicht mehr kämpfen, sondern du musst nur deine Autorität gebrauchen, die Gott dir gegeben hat. Und wenn du diese Autorität gebrauchst und auf den Herrn schaust, wirst du Sieg haben. Und der Herr wird für dich streiten. Und wenn du einen Teufel gedemütigt hast in deinem Leben, wenn nacheinander alle gedemütigt, wenn du kommst, dann neigen sie sich alle bei dir. Aber du musst einmal widerstehen. Nicht den kleinen Finger ihm geben. Nicht mit ihm spielen. Und mal probieren. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. In der Welt habt ihr Angst. Viele wären schon fertig, bevor sie überhaupt loslegen. Bevor sie anfangen. Jesus sagt, ihr habt die Welt überwunden. Geht. Macht weiter. Weißt du, dann wirst du merken, dieser Jesus in dir, diese Kraft in dir wird mit dem Teufel fertig. Du wirst nicht fertig, aber der Glaube. Zuerst habe ich gedacht, als ich so ging, meine Mutter wird eingreifen, wenn der Hund mich überfällt. Vielleicht wird sie dann mit dem entscheidenden Moment kommen und irgendwas machen. Aber dann habe ich gemerkt, sie braucht gar nicht kommen. Ich muss nur das gebrauchen, was ich drin habe, was sie mich gelehrt hat, was sie mir mit auf den Weg gegeben hat. Ich muss nur das gebrauchen. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat, den Heiligen Geist, das Wort Gottes. Weißt du, der Teufel kommt auch mit der Bibel. Er steht geschrieben. Aber du kannst sagen, mein lieber Freund, er steht auch geschrieben. Und es zählt nicht das Logos, sondern es zählt das Rema, das inspirierte Wort Gottes, was dir so gerade im Kopf einfällt. Wenn die Leute kommen, also kennst du nicht deine Bibel, es steht so und so geschrieben, dann kannst du sagen, nein, es steht auch geschrieben. Und hat der Teufel Jesus noch an Jesus weitergemacht? Nein, hat ihn losgelassen. Aber solange du nicht widersprichst und nicht widerstehst, egal was es ist, wirst du ein Hampelmann oder Hampelfrau. Du musst lernen, dass du dem Herrn die Dinge abgibst und dann das gebrauchst, was Gott in dir hineingelegt hat, was er hineingepflanzt hat, wozu er dich inspiriert hat. Weißt du, in der Bibel heißt es, wo der Herr den Jüngern sagt, ihr müsst gar nicht groß vorbereiten, es wird euch im richtigen Augenblick das Richtige gegeben. Und am besten ist es, du sprichst aus dem Bauch raus. Das, was dir im entscheidenden Moment gesagt wird vom Heiligen Geist, was du als Zeugnis bekommst in der Situation, das ist immer die Wahrheit. Wenn du nachher später noch drüber meditierst und nachdenkst, dann kommt dein Mist raus. Aber das Ursprüngliche, das Spontane, das ist Gott. Gott arbeitet immer im Augenblick in der Situation. So, du erlebst Handlungen der Angriffe, der Beleidigung, der Kränkung, welche Kämpfe auch immer. Du musst nur das Richtige tun. Was würde Jesus tun? Würde er zurückschlagen? Oder würde sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du musst also einfach vergeben den Menschen und noch dazu fügen, was der Herr auch gesagt hat. Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Denn die meisten Leute, die dir zusetzen, wissen überhaupt nicht, was sie anstellen. Die haben keine Ahnung. Die sind getrieben von einer fremden Macht. Der Teufel hetzt sie. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Juden haben nicht gewusst, was sie tun, als sie Jesus kreuzigten. Hätten sie gewusst, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Aber sie haben es nicht gewusst, sie waren verblendet. Und viele Menschen, mit denen du konfrontiert wirst, in der Schlacht und so weiter, die bekämpfen dich ohne Grund. Und ohne Ursache, so aus dem heiteren Himmel. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat uns vorgewarnt, verliert nicht den Mut. Macht weiter, ich habe die Welt besiegt. Und das ist keine Rede von einem friedlosen Leben, wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst, sondern sei gewiss, die Welt ist für mich besiegt. Der Herr hat das letzte Wort gesprochen und das allerletzte wird noch kommen. Und solange es Sünde in dieser Welt gibt und solange die Leute leben und so weiter, wird es Kämpfe geben, wird es Böse geben, wird es Gottlosigkeit geben, wird es Antichristentum geben. Aber du weißt, das Ende, wie es ausgeht, für uns Christen gibt's ein Happy End. Ich finde es ganz toll, jemand kam zu mir und sagte, weißt du, wie ich Christ bin und was mir sehr viel geholfen hat im Christsein. Weißt du, Die hat mich gefragt, oder diese Person hat gefragt, wie soll ich die Bibel lesen? Und er hat gesagt, find raus selber, fang vielleicht mit dem Evangelium an, mit Johannesevangelium oder was weiß ich. Aber diese Person hat nicht mit 1. Moses angefangen und nicht auch mit 2. Moses, 3. und so weiter, ganz in der Register nachher. Sie hat gleich mit der Offenbarung angefangen, mit dem letzten Kapitel. Sie hat von hinten angefangen, diese Person die Bibel zu lesen. Da ist das neue Jerusalem, da ist der neue Himmel und neue Erde und Babylon ist gefallen und so weiter. Weißt du, wenn du das Ende kennst, und ich mache das auch gerne. Ich gucke immer gerne, wie ist die Geschichte ausgegangen. Von hinten. Fang an von hinten. Deine Geschichte von hinten zu schauen. Und wenn du weißt, also wir werden Sieg haben, wir werden triumphieren, wir werden mit Christus herrschen, wir werden eines Tages dies und jenes tun, dann lebst du ganz anders. Und dann sagst, dann sind diese Leiden und die Trübsal dieser Zeit nicht wert der Herrlichkeit. Wenn du das Ende weißt. Deshalb heißt es in der Schrift einmal, und schauet ihr Ende an. Du musst nicht auf das Kreuz schauen, sondern schau auf die Auferstehung, das leere Grab. Das ist genauso wichtig wie das Kreuz. Weißt du, was am Kreuz passierte, was Gott dort getan hat, ist das nicht herrlich? Was dort Gott geschenkt hat, und nicht nur beim Kreuz, jetzt geht noch ein Stückchen weiter. Pfingsten, der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Und sie wurden mit voller Kraft, und schau, wie die Jünger, ich bin so begeistert, vor dem Kreuz, sie haben sich alle versteckt, aus Angst vor den Juden, und nach dem Kreuz treten sie öffentlich auf, so spricht der Herr. Guck mal, dein Feigling Petrus, der vorher vor einem Mädel versagte, steht vor den hohen Priestern, vor den Geistlichen mit ihren Hüten, und sagt, so spricht der Herr, ihr habt den Herrn gekreuzigt. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass die zuerst mal gerätselt haben, wer soll jetzt sprechen von diesen 11? Und dann heißt es, und Petrus und die 11 traten auf. Petrus und die 11. Und dann fing Petrus an zu sprechen. Der, der am schlimmsten dran war, der den Herrn verleugnete, der wird jetzt der Sprecher des Herrn. Ihr. Und Geschwister, seid also nicht mutlos. Ja, ich habe versagt, ich habe kein Recht. Die Leute, die am meisten versagt haben, die haben am meisten Recht, Gott zu dienen. Denk an Paulus. Wie viel Menschenleben hat er auf dem Gewissen? Und was für ein Missionar er nachher geworden ist. Du musst nicht nur auf dieses Fehlverhalten, auf die Fehler schauen, was passiert ist. Du hast eine Berufung von Gott. Und die Leute, die tief gefallen sind, die hat der Teufel ein Bein gestellt, ganz bewusst, damit die ja nicht für Gott was tun. Das ist ein Trick des Satans. Der hat versucht, sie kaputt zu machen in ihrer Berufung, damit sie ja nicht mehr sich trauen. Ja, du hast doch gar kein Recht zu sprechen. Du bist ja ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Lügner, Betrüger. Wie viele Leuten hast du geschädigt, in Ruin getrieben, ins Gefängnis gebracht? Aber gerade diese stehen auf, weil sie Gnade erlebt haben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Steht nicht in der Bibel so? Lies noch einmal in der Bibel, was da drin steht. Dann stehst du auf und dann lebst du ungeniert und dienst ungeniert dem Herrn. Ist das nicht toll? Du musst über deinen Schatten springen. Geschwister, wir haben alle einen Schatten. Wir haben alle einen Schatten. Wir haben alle eine Geschichte. Wir haben alle eine Vergangenheit. Der eine mehr, der andere weniger. Der andere ein bisschen weißer, der andere ein bisschen dreckiger. Aber wir müssen über unseren Schatten springen. Nicht zurückschauen. Der Teufel schaut gerne zurück und hält uns vor. Schau im Rückspiegel. Ich fahre nicht im Rückspiegel, sondern ich fahre durchs Fenster vorne und schaue nach vorne. Und ich schaue nur im Rückspiegel, wenn ich überholen will. Und Spur wechsle. Nicht im Rückspiegel. Weißt du, der Teufel möchte nur, dass du rückwärts schaust. In deine Vergangenheit. Und da wühlt er. Schau aufs Kreuz und dann schau nach vorne und orientiere dich nach vorne. Und durchbrich das ganze Teufelsgesetz und Teufelszeug, alles, was er dir so vormacht, dich beunruhigt, dich ängstigt. Weißt du, der Herr will dich ans Ziel bringen. Der Teufel will dich wieder zurückbringen, da wo du herkommst, dass du wieder nichts tust. Du dienst Gott und, weißt du, du arbeitest für ihn und deshalb hast du die Angriffe. Würdest du für Gott nichts tun, hättest deine Ruhe. Würde dir der Teufel in Ruhe lassen. Aber weil du den Herrn liebst, deshalb ist er eifersüchtig und neidisch auf dich und auf diese Liebe zu Gott. Vertraue Gott. Und du wirst plötzlich feststellen, der Herr sorgt für mich. Der Herr streitet für mich. Ich muss nichts machen. Weißt du, der Teufel versucht uns immer wieder ein Bein zu legen, uns zu Fall zu bringen. Aber wisse, je mehr er dich angreift, je mehr er dich anfängt, desto höher bringt dich der liebe Gott. Je mehr Widerstand du hast, desto höher hebst du ab. Deshalb fürchte dich nicht vor den Widerständen, vor den Kämpfen und so weiter. Mach aus allem das Beste. Mach aus allem das Beste. Mach aus deinen Schwierigkeiten das Optimalste, was es auch immer ist. Mach aus deiner Krankheit das Beste. Und es mach sogar aus deiner Arbeitslosigkeit das Beste. Wenn ich arbeitslos werden würde, weißt du, was ich machen würde? Ich würde den ganzen Tag Traktate verteilen. Und mich für Gott beschäftigen. Und so weiter. Und würde die freie Zeit nützen. Die meisten Leute verpennen die gute Zeit ihres Lebens. Wir sollen für Gott wirken, solange es Tag ist, dann bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Fang an, aus deinem Leben das Beste zu machen. Oder dann würde ich Bibelstudium machen. Aber Bibelstudium bringt wieder nicht viel. Es bringt viel für dich. Aber nur studieren und studieren und studieren, das macht dick und faul. Und du solltest mehr Gottes Wort lesen und dann umsetzen. Du versuch mal umzusetzen. Versuch dich mit jemandem zu verbinden, jemanden zu unterstützen und sag du, ich werde für dich beten und ich gehe mit dir auf die Straße und ich gehe mit dir zum Gericht und ich gehe zu dir zum Arbeitsamt und ich werde dich unterstützen und ich werde bei dir in dein Haus das und das tun, ich werde dir dein Haus reparieren und deine Wohnung putzen oder ich werde dies und jenes tun. Tu doch was. Und ich habe eines gemerkt, wenn du etwas tust im Namen Gottes, aus Liebe zu Gott, aus Freude zu Gott, aus dem inneren Frieden heraus. Du sollst nur eines aufpassen, dich nicht ausnützen lassen. Ich warne vorneweg, viele Leute sind Schmarotzer und nützen einen aus. Aber du sollst dienen, wie der Heilige Geist dich leitet und dich nicht ausnützen lassen. Der Heilige Geist nützt niemand aus. Aber lass dich vom Geist Gottes leiten, in deiner Arbeit, in deiner Berufung. Oder dass du jemanden anrufst und mal so einen Telefondienst einrichtest für dich persönlich. Da musst du nichts organisieren. Weißt du, der Heiland braucht keine große Organisation. Der Heiland braucht Menschen, die wollen und die gehen und die tun. Ruf mal, mach mal so einen Dienst, dass du mal morgens die Geschwister anrufst und sagst, guten Morgen, ich habe eine tolle Bibelstelle für dich, ich will das nur vorlesen und so weiter. Du musst nicht mal aus dem Haus gehen, kannst sogar vom Bett aus deine Arbeit machen für Gott. Und dann ermutigst du die Menschen. Darf ich noch mit ihnen beten? Und dann, du wirst merken, was du für ein Segen bist. Wir werden gesegnet, wenn andere durch uns gesegnet werden. Schon entdeckt, schon gesehen. Das funktioniert nur so. Ich muss outen, ich muss raus aus meiner Haut. Aber ich muss zuerst mit mich entdeckt haben. Ich muss wissen, was ist meine Berufung? Wozu bin ich da? Bin ich eine Schnecke, Antilope, Elefant, ein Igel? Was bin ich? Finde deine Berufung, deinen Zustand, deinen Seelenzustand und dann fang an zu tun und arbeite. Oder versuch irgendwie anderen Leuten was in der Hand zu geben. Und Gott entscheidet über den Ausgang nachher. Du musst sehen und Wachstum gedeihen, das gibt Gott. Du musst bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Du musst anfangen und der Heilige Geist vollendet. Aber der kann bei dir nichts vollenden, weil du nichts angefangen hast. Aber je mehr du anfängst, desto mehr vollendet er. Und du musst rausfinden, wo kann ich einhaken? Wo kann ich einhaken? Du kannst so viel tun. Weißt du, die Liebe macht erfinderisch. Wenn du eine große Liebe zu Gott hast, wirst du automatisch eine große Liebe zu deinen Mitmenschen bekommen. Christen wie Nicht-Christen. Wir sollen aufhören, nur Christen zu dienen. Weißt du, die Bibel sagt, was tut ihr besonders, wenn ihr denen Gutes tut, die euch auch Gutes tun. Tu denen Gutes, die dir nichts Gutes tun. Die dich meiden, dich hassen und sagen, sieh, heute habe ich einen Kuchen gebacken. Darf ich dir das bringen? Oder nimmst nachher ein paar Blumen mit und verschenkst sie einfach unterwegs irgendwo. Leuten, die so vielleicht traurig sind, die werden in den Himmel springen und jubeln und jauchzen, wenn die sehen, Mensch, da ist jemand hier auf dieser Welt, wo noch an mich denkt. Wer denkt schon an einen? In unserer Mediengesellschaft, weißt du, wir haben so viel Kommunikation, aber da ist keine echte Kommunikation mehr, da ist nur Einbahn. Wir sollen irgendwie mal ins Gespräch mit den Leuten kommen. Du hast eine Zeitung. Weißt du, viele Leute lesen nur ihre Zeitung, das ist meine Zeitung, egal wie sie heißt. Gib auch dem Nachbar die Zeitung weiter, der soll auch in der Zeitung lesen, was da drin steht. Und so entsteht schon Nachbarschaftshilfe. Spring über deinen Schatten. Ja, aber weißt du, mit denen, das sind Türken. Oder das sind Nazis. Oder das sind, was weiß ich, Eingebildete. Die sind Menschen aus Fleisch und Blut. Als wir hier nach Berlin gezogen sind, dann irgendwie haben die mitgekriegt, unsere Nachbarn, dass die kommen da irgendwo aus Armenien, kamen diese Nachbarn, und wir kamen ins Gespräch, und wir sind Christen, sagt sie, wir sind auch Christen. Weißt du, wenn du bekennst, wenn du sagst, dass du Christ bist, du wirst plötzlich auch Menschen finden, die auch Christen sind. Und dann, die hat Bulgur gekocht, das ist so türkisches Essen. Und er hat immer mehr gekocht, die wussten, wir gehen am Sonntag im Gottesdienst, damit wir für unser Hähnchen Bulgur haben. Also immer, jeden Sonntag hat sie angefangen, Bulgur zu kochen für uns, bis wir dick und fett geworden sind. Nein, aber da entstand Liebe. Da entstand Beziehung, da entstand Nachbarschaft. Weißt du, man konnte mit den Leuten plötzlich beten. Die sind nicht in die Versammlung gekommen, weil sie dann ihre eigene Art von Gottesdienst haben. Aber wir müssen die Leute nicht bekehren, wir müssen die Leute lieben. Wir müssen die lieben. Und die Leute werden herausgeliebt aus der Welt. Und wir brauchen Freunde. Wer weiß, vielleicht brauche ich mal eines Tages die Armenier. Weißt du, weil ich aus Deutschland weg muss. Verstehst du mal? Wir werden die mal brauchen, oder die Russen. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. Weißt du, kümmere dich nicht um die Probleme so sehr, kümmere dich über die Möglichkeiten, die du hast. Und du hast eine ganze Menge Möglichkeiten, wie du den Kampf entscheiden kannst. Du kannst die Sache wenden und solange du noch irgendwie was kannst, tu etwas, lass dich nicht unterkriegen. Rufe, proklamiere, sage es dem Herrn. Und in deinen Gedanken fängt alles an. Ein Fisch fängt an, im Kopf zu faulen. Und ein Christ wird am Kopf gesund. Wenn er am Kopf gesund wird, sei nicht zu religiös, steht in der Bibel. Werd nicht so fromm. Sei normal mit beiden Beinen auf dieser Erde. Deine Strategie soll sein, ich will Gott gefallen. Ich will dem Herrn gefallen. Ich will dem Herrn dienen. Und das andere kommt nachher von selbst oder auch nicht. Weißt du, du kannst nicht allen Leuten recht machen. Du kannst nicht allen Gemeinden recht machen. Du kannst nicht allen Pastoren recht machen. Du musst Gott recht machen. Und versuch den Willen Gottes herauszufinden. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Und der Herr will dich unabhängig machen von Menschen, unabhängig machen von Situationen, unabhängig machen von den Umständen. Und das kannst du nur, wenn du auf ihn schaust. Das kannst du nur, wenn du auf ihn schaust. Und dann pass auf die Darstellung Satans, dass du nicht irgendwo wieder verwickelt wirst oder eingewickelt wirst, so mit Kleinigkeiten. Konzentrier dich immer auf den Herrn. Auch wenn es nachher ganz gut geht, auch wenn du nachher im Segen stehst. Weißt du, der Teufel will gerade gesegnete Leute wieder wegbringen. Wenn sie so im Herrn stehen, in der ersten Liebe für Gott brennen. Und dann sagt er, weißt du, und dann versucht er dich ab so Nebengleis zu bringen. Lass ihn nicht auf Nebengleise bringen. Du musst immer das Wichtigste, das Ziel vor Augen, den Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes und nicht irgendwie, ja, lass uns mehr humanistisch sein, lass uns mehr ökumenisch sein, lass uns mehr freikirchlich sein. Nein, du musst göttlich ausgerichtet sein. Göttlich. Einfach auf Gott schauen. Nein, das bringt mich wieder vor Gott. Das nimmt mir so viel Zeit in Anspruch. Auf der Sitzung, auf diesem Plenum und dorthin und so weiter. Nein, ich will mich für Gott, auf Gott konzentrieren. Fang an, auf Gott dich zu konzentrieren. Und du wirst merken, da ist keine Minderwertigkeit mehr, sondern du wirst so ausgefüllt, so ausgelastet, dass du nur noch für Gott wirkst und für Gott arbeitest. So wie dieses Mädchen. Kinder, im Religionsunterricht, Kinder, wir schreiben jetzt einen Aufsatz, eine Prüfung über Gott und den Teufel. Und dann schreiben die Leute, was sie so wissen im Religionsunterricht. Und das ist ein ganz liebes, gläubiges Mädchen. Und das schreibt auch. Und was Gott alles ist, was Gott alles tut, wie gut der Herr ist und wie freundlich der Herr ist und. Und dann sagt die Lehrerin, in 2 Minuten, wir sind am Schluss und ihr Blatt war schon voll. Und dann hat nur noch eine Zeile gereicht und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Weißt du, wenn du so voll von Gott bist, dann bleibt für den Teufel nichts mehr übrig. Dann bleibt für den Teufel nichts mehr übrig. Das Problem bei den meisten Christen ist, sie sind nicht voll von Gott. Die sind voll von Sorgen, voll von Kummer, voll von Lasten, voll von Ängsten, voll von Bedrückungen. Aber sie sind nicht voll von Gott. Wäre voll von Gott, da bleibt nur noch für den Teufel eine Zeile übrig. Oder gar nichts am Schluss. Und dann wird er sagen, für mich hat er nichts geschrieben. Brauchst du auch nicht. Dich darf der Teufel gar nicht interessieren, das Böse darf dich gar nicht interessieren. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und alles Böse wird eines Tages vergehen, das lässt du alles hier. Das wird alles beerdigt. Das wird alles vergessen. Und nur du selbst gehst in die Ewigkeit. Psalm 73, Vers 26. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich bei, und du bleibst immer bei mir. Wer sich von dir entfernen geht zugrunde, wer dir treu wird, wer dir untreu wird, der wird vernichtet von dir und so weiter. Aber ich setze mein Vertrauen auf dich, mein Gott. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und das sollte auch bei dir der Fall sein. Dein ganzes Glück, einfach nahe bei Gott zu sein. Mein Glück. Lieber im Hause Gottes als Pförtner, als in Palästen der Gottlosen zu wohnen. Mein ganzes Glück, einfach nur in dir. Fang mal das an. Werde so voll von Gott. Weißt du, wiederhole nicht die Fehler deiner Vergangenheit und was alles war. Nein, wiederhole, was Gott alles ist. Was Gott alles tut, was Gott alles kann. Dass er dir deine Sünden vergibt, deine Gebrechen heilt, dich mit Gnade krönt. Beschäftige dich mit Jesus. Von morgens früh bis abends spät. Fang an, dich mit Jesus zu beschäftigen. Und dann wirst du plötzlich merken, ich kriege gute Gefühle. Himmlische Gefühle. Göttliche Gefühle, geistliche Gefühle. Gefühle der Liebe. Du brauchst Jesus. Auch als Kind Gottes, mehr und mehr. Beschäftige mit Jesus. Und ich schließe, komme zum Schluss mit einer Geschichte, habe ich schon mal hier erzählt. Ist meine Schöpfung. Bisschen abgewandelt natürlich. Mein Copyright. Aber in dieser Geschichte, da ist ein Prinz und hat mehrere Prinzessinnen aus dem Ausland zu Besuch. Die möchten alle den Prinz haben. Und die erste Prinzessin besucht den Prinz und der Prinz war so angetan von ihr und er sagt, Mädel, du kannst alles haben, was du willst. Such dir aus. Dann hat sie gesagt, ich möchte die Vase aus China. Die begeistert mich so und so. Ja, sagte, die kannst haben. Und du nimmst auch einen Untersatz auch doch dazu. Und dann kommt die nächste Prinzessin und will sie auch verabschieden und gehen. Und dann sagt der Prinz, Mädchen, du warst so nett und du bist wirklich nett. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Und dann wünscht sich da ein Gemälde oder ein Gemälde wünscht sich und sagt, das möchte ich, das fehlt mir. Das würde bei mir mein Salon so ausfüllen. Und sagt, kriegst es, nimm's mit. Und dann kommt die dritte Prinzessin und ich stehe da und der Prinz sagt, wünsch dir, was du willst. Alles gehört dir. Bis zur Hälfte meines Königreichs. Alles kannst du haben. Dann steht sie da und sagt, Prinz, ich will dich haben. Prinz, ich will dich haben. Und Geschwister, genau das ist es. Das ist die Sache. Weißt du, wenn wir Jesus haben, dann haben wir Liebe, dann haben wir Glauben, dann haben wir Kraft, dann haben wir Freude, dann haben wir den Heiligen Geist, dann haben wir alles, was wir brauchen. Da braucht man nicht die Vasen, die Gemälde und das ganze Krimbim. Du hast alles. Wer den Sohn hat, der hat alles. Wer den Sohn hat, wie weit bist du? Vielleicht willst du auch nur, oh Heiland, ich brauche mehr Liebe. Mehr Liebe, ich bin so hässlich und so gemein manchmal. Ich brauche mehr Liebe. Weißt du, wenn du Jesus in dir hast, dann kannst du sogar deine Widersacher lieben. Und die sogar, die unsympathisch sind. Dann kannst du denen vergeben, die dich beleidigen, kränken, dich anspucken, die bei dir mobben, denen kannst du vergeben. Jesus, ich brauche dich. Lasst uns zu Jesus kommen. Und weißt du, ich brauche den Heiligen Geist, Herr Jesus. Weißt du, da beten wir Tag und Nacht, Fasten machen uns kaputt. Ich brauche den Heiligen Geist in dieser Welt. Bitte Jesus, und mit Jesus kommt auch der Heilige Geist in deinem Leben. Du kannst nicht Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Ich habe den Heiligen Geist bekommen. Ich habe nicht um den Heiligen Geist gebetet. Ich habe um den Heiligen Geist gebetet. Aber weißt du, ich wusste gar nicht, wie man betet um den Heiligen Geist. Ich habe gesagt, Jesus, ich will dich haben. Ich will dich lieben. Dann habe ich Kopfkissen genommen und gedrückt. Habe ich gesagt, Heiland, wenn du das wärst, würde ich dich so zerdrücken wie das Kissen. Und habe gebetet. Ich wollte Jesus haben. Und plötzlich, als ich so Jesus so richtig lieb hatte und nichts mehr zum Drücken hatte, dann plötzlich kam die Freude in mir, der Friede in mir, die Liebe Gottes. Und plötzlich rede ich in Sprachen und ich weiß gar nicht, was das ist. Du brauchst Jesus, dann kommt der Heilige Geist, dann kommt die Liebe Gottes wird ausgegossen in deinem Herzen. Und weißt du, was dann passiert ist, als ich den Heiligen Geist bekommen habe? Ich konnte auf die Straße gehen, ich konnte jeden umarmen. Plötzlich konnte ich jeden umarmen. Dann, ich habe in jedem plötzlich einen Bruder und eine Schwester gesehen, obwohl sie Heiden waren und keine Kinder Gottes. Aber ich wusste, das sind Geschöpfe Gottes. Wenn du Jesus hast, dann hast du eine ganz andere Einstellung. Deshalb bete nicht um irgendwelche Attribute der Gnade, der Güte Gottes, der Auswüchse oder Frucht des Heiligen Geistes. Wenn du Jesus hast, dann hängst du voller Früchte. Dann ist dein Leben voll von den Gaben des Heiligen Geistes, von Werken des Heiligen Geistes, von Früchten des Heiligen Geistes. Du kannst gar nicht. Weißt du, da guckt Jesus aus jedem Knopfloch bei dir raus. Wenn der in dir drin ist, lass uns aufstehen. Du entscheidest über Sieg oder Niederlage. Du entscheidest über die Auswüchse, was aus deinem Leben rauskommt. Welchen Geist du in dir hast, wenn du Jesus in dir hast, wird Jesus aus dir rausgucken. Aus deinen Augen werden die Menschen sehen. Du wirst stechende Augen haben und sag, guck mal an, schau mich an, sagt Petrus. Und plötzlich wird der Mann gesund, hast Autorität. Da guckst du an, sogar dein Hund zu Hause wird merken, dass du Jesus in dir hast. Der wird ganz anders bellen. Ja, ich weiß. Ich habe mal in Österreich evangelisiert und dann kommt ein Bauer zu mir im Gottesdienst und sagt, Herr Matutis, seitdem ich Christ bin, meine Kühe geben sogar mehr Milch. Ich lege Musik auf beim Melken und singe Anbetungslieder und meine Kühe geben mehr Milch. Und sogar die Kühe im Stall haben gemerkt, ich bin Christ geworden. Bei mir hat sich was getan. Weißt du, deine Umgebung merkt, dass du Christ bist. So beim Melken, da ziehst du und arbeitest und da spürst du Gott in dir. Sogar die Kühe spüren Gott in dir. Und dann hat er mich eingeladen, Bruder Matutis, komm zu mir im Kuhstall. Und dann musste ich einer Kuh die Hand auflegen und die Kuh mit Öl salben. Habe ich auch gemacht, habe mich nicht geniert. Die Kuh hat Probleme gehabt und Gott hat dieser Kuh geholfen. Weißt du, Gottes Kraft ist überall gegenwärtig, wenn die Kraft Gottes in dir ist. Fang an, Gott in dir wirken zu lassen. Und du entscheidest über Sieg oder Niederlage, Gesundheit oder Krankheit, Armut oder Reichtum. Wir entscheiden es. Wir werden was tun, wir werden was unternehmen. Wir werden nicht tatenlos zugucken und uns alles gefallen lassen. Nein, du wirst gegen manche Blödelei angehen und sagen, so nicht, mein Lieber, so nicht. Du wirst Autorität haben. Vater, ich danke dir, dass du uns Kraft gegeben hast, die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir stehen hier in deinem Namen, wir stehen in deiner Kraft und du hast uns den Schlüssel gegeben für das Himmelreich. Und wir dürfen das Himmelreich aufschließen, wir dürfen loslassen, wir dürfen binden. Wir haben so viel Autorität und Gott, vergib uns Kindern Gottes, dass wir manchmal nicht Gebrauch von diesen Gaben gemacht haben. Herr, wir entscheiden mit unseren Worten. Leben und Tod liegt auf unserer Zunge. Herr, ich danke dir, dass du uns sprechen lässt, dass wir nicht stumm sind. Wir sind nicht wie Hunde, die nicht bellen könnten. Nein, Herr, wir können dem Feind widersprechen im Namen Jesu. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Nimm dein Problem und stell dich gegen dein Problem im Namen Jesu und sag, hör mal, wir werden die Riesen wie Brot fressen heute Nachmittag. Wir werden heute siegreich nach vorne gehen und wir werden nicht auf die Schwachheit schauen, wir werden auf die Kraft Gottes schauen. Und es geschieht nicht durch meine Kraft, sondern es geschieht durch Gottes Kraft in mir. Halleluja, Halleluja. Vater, ich segne alle Geschwister, die da waren und du möchtest deinen Frieden deinem Volk schenken. Amen.